Die Aktie von Brookfield Asset Management, Marcel, ist ganz schön zurückgekommen und wie du weißt, bin ich investiert. Und deswegen haben wir sie auch zur Aktie der Woche auserkoren. Ich habe schon ordentlich Dividenden erhalten und meine Idee heute ist es, dich davon zu überzeugen, vielleicht, dass wir dieses Unternehmen in unseren Fonds aufnehmen oder du auch selber kaufst. Und Marcel, deswegen, was erwartet dich oder euch natürlich heute? Wir schauen uns als erstes das Geschäftsmodell an und du weißt, hier geht es nach dem Konzept. Erkläre es jemanden, der 6 Jahre alt ist, und ich bin gespannt, ob du es schaffst zu verstehen.
Ja, ich hoffe auch, ja.
Was haben wir denn dann noch für verschiedene Sachen, die wir heute besprechen?
Ja, wir werden uns natürlich das alles auch anschauen, was die Kennzahlen darunter noch betrifft, ne? Vom Umsatzgewinn, Cashflow, Verschuldung und so weiter. Natürlich die Dividenden, die ein großes Thema sind, gerade auch bei dieser Aktie. Wir werden einen Blick auf den Chart werfen. Du hast eine SWOT-Analyse vorbereitet, die Bewertung und das Fazit. Und unser Wikifolio ist ja auch dabei.
Bleibt auf jeden Fall dran, weil auch bei der Bewertung heute werden wir 3 verschiedene Bewertungsmodelle euch vorstellen, wonach ihr diese Aktie bewerten könntet. Und wir springen jetzt direkt rein mit einer Empfehlung, Marcel. Nämlich letzte Woche haben wir als Aktie der Woche gehabt, nämlich die Aktie von PepsiCo. Und wir möchten dich einladen, nochmal jetzt diesen Kanal zu abonnieren und einer der 45,5% der Zuschauerinnen oder Zuschauer zu werden, die diesen Kanal abonniert haben. Und oben rechts findest du jetzt nochmal eine schöne Chance. Wir haben es auch im Aktienpodcast als Investmentidee der Woche mitgehabt von mir, die Aktie von PepsiCo dir nochmal genauer anzuschauen. Ich finde, dass sie aktuell sehr attraktiv bewertet ist. Also schaut da nochmal vorbei und jetzt fangen wir an mit dem Geschäftsmodell und der Umsatzverteilung. Also Marcel, jetzt stell dir mal vor, du bist 6 Jahre.
Ja.
Und stell dir vor, dass die Brookfield Asset Management ist wie ein großer Spielzeugkasten. Aber anstatt mit Spielzeugen, spielt es mit großen Sachen wie Gebäuden, Kraftwerken und riesigen Wäldern. Sie nehmen das Geld von Menschen, die etwas davon übrig haben, und investieren es in diese großen Sachen, um noch mehr Geld daraus zu machen. Dann, wenn diese großen Sachen Geld verdienen, geben sie einen Teil an die Menschen zurück, die ihnen ihr Geld gegeben haben. So helfen sie, dass sowohl die großen Sachen gut funktionieren, als auch die Menschen glücklicher sind, weil sie mehr Geld haben. Ja. Ist es für dich verständlich und wie findest du überhaupt allgemein das Geschäftsmodell? Ich bin ja total überzeugt, sonst wäre ich nicht investiert. Aber wenn du das jetzt so hörst, wie klingt das für dich?
Ja, na klar, das macht natürlich total Sinn. Ist ein sehr logisches Geschäftsmodell, eigentlich auch relativ einfach zu verstehen. Und tatsächlich ist es ja immer die Frage, ob das dann auch gelingt. Und da muss man ja sagen, wird man nicht so groß wie Brookfield Asset Management, wenn es dann eben nicht so wäre. Ja.
Jetzt fragt ihr euch natürlich, was bedeuten denn riesige Wälder, Gebäude und Kraftwerke? Und da ist eigentlich ganz einfach, ihr schaut dieses Video oder ihr schaut auf die Webseite, wenn es euch interessiert. Sie sind in den Bereichen Renewable Power and Transition. Viele hören ja auch immer Brookfield Renewable Partners, eine Aktie, die leider hier nicht handelbar ist, hohe Dividenden und die so nachhaltig investiert. Wenn man irgendwie die Chance hat, dort reinzukommen über irgendwelche Broker, würde ich persönlich es immer machen. Ich muss mir das auch nochmal genau anschauen. Infrastructure. Wir haben auch regelmäßig ja im Podcast schon darüber berichtet, dass sie in Rechenzentren investieren wollen, zum Beispiel, aber auch im Bereich Private Equity. Man liest immer wieder, sie schließen sich mit verschiedenen Firmen zusammen, also PE-Firmen, um dann auch hier wieder zu investieren. Real Estate, da hatten wir, glaube ich, im Aktienpodcast auch schon mal drüber gesprochen, dass sie ja jetzt, selbst wo die Zinsen hoch sind, sie sind in der Lage, sehr viel Cash einzusammeln, um das dann auch gewinnbringend anzulegen, dass sie auch jetzt selbst in diesen hohen Zinsphasen sagen, genau jetzt ist der Zeitpunkt zu investieren, wenn die Kanonen natürlich donnern. Kreditvergabe machen sie auch. Wie siehst du denn persönlich diese breite Diversifikation im Bereich der Asset Management?
Ja, das macht natürlich total Sinn, weil dann hat man auch hier mal mehrere Standbeine, wenn es irgendwo nicht so wirklich rosig läuft, ist es nicht so dramatisch. Und da das ja im Prinzip eh die Verwaltung ist, ist dort eh schon das Risiko relativ gering. Und deswegen, mir gefällt das natürlich dahingehend super gut. Philipp, aber trotzdem, man hört ja doch öfter mal auch den Einwand, naja, man könnte ja aber auch in die Brookfield Corporation selbst investieren. Und da gibt es aber schon einen Unterschied.
Es gibt große Unterschiede. Und jetzt muss man sich das einmal so vorstellen. Die Brookfield Corporation ist das Unternehmen, das das Geld, was Brookfield Asset Management einsammelt und verwaltet, investiert. Also die Brookfield Corporation kauft Windparks, kauft Kraftwerke, kauft Wälder etc. oder auch die Immobilien. Die Brookfield Asset Management ist der reine Verwalter. Das musst du dir, wie würde man sich das vorstellen, wie eine Hausverwaltung, oder?
Ja, Genau, ja, kann man schon sagen, das Risiko ist in dem Falle nicht bei Asset Management, weil dort geht es nicht darum, wenn da was abgewertet wird oder Co., dann ist das eher ein Brookfield Corporations Problem.
Genau. Und Sie kriegen anteilig natürlich am Wert der Immobilien, am Wert der verschiedenen Infrastruktursachen, in die man investiert, dann auch immer eine Vergütung jährlich. Und diese Vergütung, das werdet ihr später auch noch in dem Video sehen, dass diese Vergütung nehmen Sie und schütten, haben eigentlich als Ziel, alles an die Aktionäre auszuschütten. Deswegen ist die Brookfield Corporation eher für jemanden geeignet, der sagt, ich möchte in die Assets investieren. Und jemand, der sagt, ich will aber eigentlich mehr der Verwalter sein und da einen schönen Cashflow haben, der nimmt die Brookfield Asset Management. Ich glaube, so kann man es ganz gut runterbrechen, oder? Ja,
absolut, genau.
Kommen wir jetzt dazu, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Kannst du dir vorstellen oder kannst du unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, warum werden die Umsätze in Kanada erzielt?
Ja, genau. Also dadurch, dass sie in Kanada sitzen, ist es natürlich dann auch klar, dass sie dann auch da steuerpflichtig sind. Und da das Geschehen ja jetzt nicht irgendwo operativ in anderen Ländern stattfindet, sondern nur in Kanada, sind sie dann natürlich auch nur da tätig. Wobei natürlich trotzdem das ganze Portfolio weiter und breiter gestreut ist, aber eben die Vergütung, auch die Steuern natürlich dementsprechend in Kanada.
Genau, wenn wir jetzt von Portfolio sprechen, gehen wir nochmal kurz zurück, meinen wir natürlich das Portfolio der Brookfield Corporation, welches sie dann verwalten. Kannst du dir kurz noch, also hast du eine Idee, wieso hat es Sinn gemacht, die Brookfield so aufzuspalten?
Ja, lässt sich natürlich dann auch, ich sag mal, besser trennen, rein technisch. Dann hat man natürlich dann auch wieder die Möglichkeit, auch anderweitig Geld zu beschaffen.
Genau.
Auf der Asset-Management-Seite vor allen Dingen. Und so hat man auch die Risiken der Brookfield selber nicht übergreifend.
Und es ist natürlich, dass man sagt, zwei Teile hier sind Mehrwert, weil der Markt es einfach auch besser bewerten kann, was er ja auch macht. Ja, die Brookfield Corporation hat natürlich eine ganz andere Bewertung, auch eine niedrigere Dividende zum Beispiel, die sie bezahlen. Aber es ist ein anderes Geschäftsmodell.
Genau.
100% der Umsätze sind Pures Asset Management. Und ich finde, ein Vermögensverwalter von so einer Größe, der 5 Milliarden Umsatz macht, den könnte man auch wunderbar im Depot haben. Deswegen habe ich ihn natürlich auch im Depot. Deswegen beachte unseren Disclaimer. Machen wir weiter mit Umsätze, Gewinne, Cashflow und Verschuldung. Und da springen wir jetzt rein zu Seeking Alpha, Marcel. Und ganz wichtig, es gibt für euch immer unser Seeking Alpha Angebot natürlich in den Shownotes. Danach springen wir zur Dividende und du wirst schon erfahren, wie viel Dividende ich alleine dieses Jahr erhalten habe von BAM. Also, ab zu Seeking Alpha. So Marcel, wir sind jetzt bei Seeking Alpha und was sehen wir da? Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 16,41 Milliarden. Schauen wir uns die Financials an. Das Unternehmen gibt es ja jetzt effektiv eigentlich erst seit 2022. Wir sehen die Umsätze sind sogar leicht rückläufig, sollen jetzt aber auch wieder hochgehen. Deswegen dieser ganze Thema, diese Entflechtung, Umstrukturierung. Deswegen muss ich ehrlich sagen, gebe ich im Moment nicht so viel auf das, was war, sondern schaue mehr in die Zukunft. Weil du weißt selber, wenn Unternehmen sich aufteilen, dann wird hier und da was steuerlich hingeschoben etc. Macht eigentlich wenig Sinn. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt direkt eigentlich mal dazu, was die Analysten schätzen für die nächsten Jahre.
Ja, wobei ich hier vielleicht noch mal einhaken würde. Also klar sind die Umsätze hier rückläufig gewesen. Das ist ähnlich wie bei T. Rowe Price Group. Ganz einfach, weil natürlich auch die Vermögenden, Vermögensverwalter natürlich auch rückläufige Gelder gesehen haben teilweise, weil Menschen eben Gelder rausgezogen haben. Es gab an anderer Stelle natürlich aufgrund der hohen Zinsen auch einen anderen Kapitalbedarf. Und so hat das auch die T. Rowe Price Group in diesem Bereich der Vermögensverwaltung gehabt, dass dann eben nicht mehr ganz so viel gehandelt wurde. Natürlich auch dementsprechend fallende Kurse, geringere Assets generell, was natürlich dann immer auch mal die Gebühr wiederum verringert und deswegen ein ganz normales, ich sag mal,
Up and Down.
Ja, muss passieren, wenn die Zinsen so gestiegen sind und die Wirtschaft so abbremst, ist das ein ganz normales geschäftliches Thema bei Brookfield, wie auch bei T. Rowe Price Group in dem Segment.
Schauen wir uns mal die Dividendenhistorie an und hier sehen wir einfach auch, es gibt noch gar nicht so lange eine Dividende, erst seit Februar 2023. Da waren wir bei 32 Dollar Cent, jetzt sind wir auch schon bei 38 Dollar Cent. Zu der Dividende kommen wir gleich, aber wenn man investiert, kriegt man regelmäßig alle 4 Monate eine Dividende und es wird bezahlt immer Ende März, Juni, September, Dezember. Also eher sollte man damit rechnen, dass man die Dividende auf dem Konto hat im Januar, April, Juli und Oktober. Was wir hier immer ganz gerne machen, ist ja, man hört ja immer die Analysten. Die können nichts oder die wollen nichts oder machen nichts. Ich finde aber immer ein sehr schöner Ansatz ist, zu gucken, und das machen wir jetzt mal, Marcel, Wie haben die Analysten eigentlich alles so predicted in den letzten Quartalen? Also können wir uns auf die Schätzungen der Analysten verlassen? Ja oder nein? Hier gibt es ja deutliche Diskrepanzen. Und da muss ich sagen, Lob an die Analysten. Ich finde, sie haben das in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr sehr gut gemacht. Q1 2023, 34 Dollar Cent oder kanadische Cent haben sie estimated. Und was ist rausgekommen? 34 Dollar Cent. Q2, 32. Q3, hier war man besser als die Schätzungen und das sehen wir lieber, als dass wir niedriger sind, oder?
Genau, der Markt wird gerne überrascht und die Analysten haben natürlich dann immer so ein, das, was das Unternehmen ja vorgibt, schon mal als eigene Prognose, dann setzen sie da raus, naja gut, aber Sondereffekte können vielleicht sogar ein bisschen besser ausfallen und wenn sie dann noch das schlagen, ist es ja umso besser und dementsprechend sind die Analystenschätzungen eher so sich an den Schätzungen des Unternehmens natürlich hangelnd.
In Q4 war es wieder soweit. 34 kanadische Dollar Cent geschätzt, 36 hat BAM geliefert, also es hat BAM gemacht und im Q1, da haben die Analysten es sich nicht nehmen lassen, wieder richtig zu predikten. Wie schätzt du das ein, wenn wir uns jetzt die letzten 5 Quartale ansehen? Kann man hier den Analystenschätzungen vertrauen in Zukunft? Was meinst du?
Ja, man kann vor allem dem Unternehmen vertrauen, dass sie ihre eigenen Schätzungen, also dementsprechend auch die Analystenschätzungen zuverlässig überbieten, zumindest treffen. Und nicht negativ überraschen. Und das ist etwas, was mir natürlich als Anleger immer Freude bereitet, dass man eben sich darauf verlassen kann, dass das Management hier sehr vernünftig vorangeht und plant.
Das Schöne ist, wir sehen jetzt für Q2 35 kanadische Dollar Cent und für Q3 schon 37. Also Die Erwartungen steigen. Und was mir richtig gut gefällt, schauen wir uns jetzt nämlich mal die Earnings Estimates an. Wir haben aktuell 10 Analysten, die sagen, dieses Jahr soll der Gewinn je Aktie um 6% knapp steigen, also aufgerundet. Nächstes Jahr aber schon um 18% und dann um 17%. Ich könnte mir vorstellen, hier werden auch Zinsfantasien wieder eingepreist, dass es günstiger wird nochmal für die Brookfield Corporation, was die BAM natürlich dann verwaltet, zu investieren. Wie siehst du das?
Ja, ist ja auch realistisch, ne? Wenn die Zinsen dann langsam wieder sinken, die Märkte steigen, kommen die Anleger dazu, also auch diejenigen, dessen Vermögen eben von BAM verwaltet wird, die hauen wieder mehr Geld rein. Damit rollt der Stein nur noch größer, größer, größer und dementsprechend werden auch natürlich die Gebühren für BAM besser, weshalb natürlich auch solche Wachstumsraten durchaus denkbar sind auf dem Moment.
Beim Umsatz gefällt es mir richtig gut. Dieses Jahr, wo sollen sie schon mehr Umsatz machen? 18%, nächstes Jahr 16% und dann 15%, aber es ist nur ein Analyst für 2026. Aber ich glaube, der Trend ist einfach hier erkennbar. Und das, was die Analysten auf jeden Fall für 24, 25 schätzen, da würde ich voll und ganz mitgehen, weil sie es geschafft haben, auch in der Mehrzahl in den letzten Jahren alles hier schön zu predikten. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Bewertung noch an für nächstes Jahr. Und da sehen wir, wir kriegen 16% Umsatzwachstum und 18% Gewinnwachstum zu einem KGV von 22. Im Jahr danach sind wir schon bei 20. Und deswegen meine ich, Marcel, ist diese Aktie eigentlich gar nicht so teuer bewertet, wenn man überlegt, dass so der durchschnittliche MSCI World bei einem 20er KGV ist, wo wir aber ein Wachstum ungefähr von 7-9% erwarten dürfen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn das hier getroffen wird, dass das Unternehmen es schafft, auch den Markt zu schlagen. Was meinst du?
Ja, absolut, genau. Wenn das so kommt, wie es jetzt erwartet wird, dann denke ich, ist das eine gute Chance, das Unternehmen langfristig zu halten. Ja.
Wir wollen ja nicht nur Kursgewinne, sondern auch, wie sagt man so schön, Cash in the Tash. Deswegen springen wir jetzt mal wieder zurück in die Präsentation und schauen uns den ganzen Bereich der Dividenden mal an.
Philipp, du bist ja investiert. Ja. Wie lange bist du denn investiert und was gab es schon bisher an Dividenden?
Also ich bin seit September letzten Jahres investiert. Jeder, der den Aktienpodcast hört, weiß das natürlich auch. Und ich habe schon 3 Dividenden erhalten. Marcel, und was sehen wir hier aktuell in dem Chart? Also, die gesamte Position ist 19% schon im Plus. Und ich habe schon 2,19% meines investierten Kapitals zurückgehalten als Dividende. Und die aktuelle Dividende liegt bei 2,61%. Meine persönliche aber schon bei 3,11. Dividendenerhöhungen, Kurssteigerungen etc. Der Spread geht hoffentlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen weiter auseinander. Also ich glaube 20% in noch nicht mal einem Jahr kann sich gut sehen lassen, oder?
Ja genau, wenn sich das noch so durchzieht, ist das natürlich eine sehr schöne Basis, auf die du bauen kannst. Ja.
Ich glaube die Brookfield Asset Management ist noch unentdeckt, weil ich denke, dieses Unternehmen ist ein Monster-Dividendenwachstumswert. Und warum glaube ich das, Marcel? Das ist ganz einfach. Das Unternehmen schreibt selber auf ihrer Webseite, sie wollen mindestens 90% der gesamten Gewinne an die Aktionäre in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden zurückgeben und sie sind der Meinung, dass sie in der Lage sind, in den nächsten 5 Jahren die Dividende zwischen 15% und 20% zu steigern. Das ist natürlich eine wirklich wahre Ansage, oder?
Absolut, das ist natürlich eine Hausnummer sogar. Und warum können Sie eine Payout-Ratio von 90% verkraften? Ja, weil Sie halt keine großen Investitionen tätigen müssen. Nein. Selber. Also die BAM selber muss keine neuen Immobilien kaufen, sondern das macht eben die Brookfield selber. Und das ist im Prinzip das Schöne daran, dass man eben hier nicht erwarten muss, oh, jetzt hier groß Material einkaufen oder irgendwas. Ist nicht der Fall. Man hat die Kosten von Personal und Co., aber jetzt nichts, wo man sagt, man muss jetzt hier operativ viel in die Hand nehmen.
Damit ihr euch das einmal vorstellen könnt, was bedeutet, also nehmen wir nur mal an, meine Dividende von 3,1% würde um 15% pro Jahr wachsen. Das bedeutet, in 5 Jahren ist meine persönliche Dividende schon bei mehr als 7%. Ja, also hier baut sich dann der Spread immer weiter auf und es würde noch mehr werden, wenn sie vielleicht sogar die 20% schaffen im Schnitt.
Genau.
Schauen wir mal, wie es wird.
Die persönliche Dividendenrendite macht sich im Prinzip immer bemerkbar, wenn man den Einkaufskurs, den man selber hatte auf seiner Position, hernimmt und dann die zu dem Zeitpunkt aktuelle Dividendenrendite vergleicht und dann ins Verhältnis setzt. Und dann hat man eine Dividendenrendite, die natürlich deutlich höher ist als die, die derjenige hat, der frisch einsteigt.
Machen wir weiter. Und jetzt bist du gefragt, Marcel, nämlich mit dem Chart. Wie sieht das hier aus?
Genau, also wie üblich bei einem defensiven Wert ist es jetzt auch keine Aktie, die natürlich durchrennt. Aber wenn man sie zu einem guten Zeitpunkt rauszieht oder auch mal kauft und dann einfach ins Depot legt, wie du das jetzt auch gemacht hast, muss man ja sagen, dann kann man hier doch, ich sag mal, schön performen. Denn gerade aktuell ist der Rücksetzer nach einem Ausbruch auf dem Allzeithoch gelungen auf die alten Hochs. Man hat im Prinzip dahingehend die Unterstützung, die jetzt schon sehr oft gehalten hat bei 37,5. Seitdem, muss man sagen, kann die Aktie so langsam wieder Luft nach oben bekommen und dann natürlich auch ein gewisses Bullenmarkt auch wieder einschlagen. Und dann ist, denke ich, hier eine gute Chance aktuell tatsächlich möglich, den Einstieg zu finden. Und dann ist sicherlich auch schnell mal das Allzeithoch wieder drin.
Ich glaube auch, dass die BAM ein Riesenprofiteur sein wird, wenn die Zinsen runtergehen. In den USA, aber natürlich auch hier wichtig ist in Kanada, weil die Brookfield Corporation investiert ja auch kanadische Dollar. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie dann schön durchziehen könnte. Was meinst du?
Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Ne? Weil auch dadurch werden natürlich wieder die Märkte stimuliert, wenn die Zinsen sinken. Nicht nur der Immobilienmarkt natürlich auch. Ja. Also es wäre ja auch schon gut für die ganze Geschichte. Aber auch alles Mögliche am Markt hat natürlich eine bessere Finanzierungsmöglichkeit, was natürlich wiederum auch mehr Steigerungen bei jeglichen Aktien, bei jeglichen, erfolgreichen Modellen dann auch mit zugutekommt und dementsprechend auch für BAM gut ist.
Jetzt, Marcel, schauen wir uns mal eine SWOT-Analyse an. Mhm. Und das bedeutet ja Stärken, Schwächen, Opportunities, also Möglichkeiten. Und wir starten mit den Stärken. Also ganz klar, vielseitiges Portfolio, globale Präsenz, weil man ist in über 30 Ländern, ist man irgendwo investiert und man hat natürlich starke finanzielle Möglichkeiten, wenn man so ein Asset-Light-Geschäft betreibt und so viel Cashflow einfach auch hat. Marcel, würdest du uns mal kurz durch die Schwächen führen, die man hier doch erwähnen sollte?
Ja, also die Schwäche ist natürlich erstmal die Komplexität. Man hat das im Prinzip nicht auf den ersten Blick erkannt und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele dieses Unternehmen gar nicht auf dem Schirm haben. Man hat relativ viele Tochtergesellschaften, viele sind an der Börse. Wenn man Brookfield eingibt, bekommt man Brookfield Asset, man bekommt Brookfield Renewable, man bekommt Brookfield Corporation. Ist auf den ersten Blick natürlich erstmal verwirrend. Man muss sich also schon tiefer hineinsetzen. Deswegen helfen wir ja heute auch mit dem Video, weil wir uns eben damit beschäftigt haben. Etwas, was natürlich hier trotzdem eine kleine Schwäche ist. Und der Schuldenstand, der ist halt sehr hoch, was natürlich daran liegt, dass man viel fremdfinanziert mit, dass man einfach auch den gewissen Hebel bekommt als Vermögensverwalter. Man leiht sich nicht ganz billig auch Geld, um daraus wieder auch mehr Geld zu machen. Und das scheint ja aber auch zu gelingen, weshalb man den Schuldenstand damit natürlich als Risiko sehen kann oder als Schwäche, aber eben auch gleichzeitig als Chance.
Persönlich sehe ich das aber bei einem Vermögensverwalter, weil die arbeiten alle so, ich sehe das nicht als großes Problem. Genau. Die Chancen, Expansion im Bereich der erneuerbaren Energien, wer hier Cash hat und auch langfristig investieren kann und das kann Brookfield, also auch die Corporation, der glaube ich, sie sind schon so breit diversifiziert in diesem ganzen Renewable-Thema, dass sie eine eigene Firma, eine eigene Aktiengesellschaft dafür gegründet haben. Ich glaube, das ist weiterhin eine Riesenchance, weil wir brauchen auch einfach die erneuerbaren Energien, um CO2-neutraler arbeiten zu können. Technologischer Fortschritt. Sie investieren super gerne in diese ganzen Themen, digitale Infrastruktur, Infrastruktur etc. pp. Und da ist es einfach wenn man sich da Know-how aufgebaut hat, ist es, glaube ich, auch viel einfacher, Kapital dort einzusammeln. Und strategische Akquisition, sie machen das sehr punktuell, dass sie kleinere Vermögensverwaltungen auch übernehmen, ist vielleicht nochmal eine Chance, aber glaube ich, sehe ich nicht mehr so groß. Machst du weiter noch mit den Bedrohungen, die wir hier für dieses Geschäftsmodell wie immer eigentlich sehen?
Ja, klar. Also das ist aber fast bei allen Geschäftsmodellen natürlich auch, die weltweit tätig sind, hat man eben immer noch regulatorische Geschichten, dass man eben schon schauen muss, was man einhalten muss an Standards, ja, ne, Umweltstandards und so weiter. Wobei, das kommt natürlich hier wieder zugute. Man hat diesen grünen Fokus ja sowieso und machen wir uns nichts vor, KI hat einen echten Energiehunger. Dementsprechend ist das eher eine Chance und klar werden die regulatorischen Sachen immer wieder eine Rolle spielen im operativen Geschäft. Wir haben es gesehen, wenn es wirtschaftlich nicht so läuft, sind die, naja, die angelegten Gelder natürlich auch am Absinken und gleichzeitig natürlich auch die Nachfrage nach neuem Kapital ist natürlich dann auch schwierig. Heißt, wie wir es eben gesehen haben, die Zinsen sind gestiegen und dementsprechend natürlich auch eine wirtschaftliche Abschwächung. Ist aber jetzt hier, würde ich sagen, überwunden. Es geht schon eher mittlerweile darum, wie man die Zinsen oder ob oder wann die Zinsen gesenkt werden. Und naja, wettbewerbsintensiver Markt. Wo gilt das fast nicht, muss man sagen. Gerade bei Vermögensverwaltung muss man natürlich immer daran rechnen, dass der Kunde sagt, nee, ich will mich nicht mehr bei euch anlegen, sondern bei dem nächsten Vermögensverwalter möchte ich jetzt mein Vermögen anlegen. Aber ganz ehrlich, wer einmal zufrieden ist und da langfristig, ja, warum sollte man da großartig, wegen 3% Willkommensbonus wird man da wahrscheinlich jetzt nicht wechseln. Also insofern sehe ich das jetzt auch jetzt nicht als absolute Höchstbedrohung.
Kommen wir zur Bewertung. Wir springen jetzt wieder in die Bewertungs-Excel rein. Und wie gesagt, heute bewerten wir nach 3 verschiedenen Schematas. Bevor wir jetzt uns die 3 anschauen, ganz wichtig, beachte unseren Disclaimer. Wir können uns hier verrechnen. Es ist wahrscheinlich auch alles falsch. Du musst dir deine eigene Meinung bilden. Und wir starten ja meistens mit der ganzen Bewertung nach Lynch. Aber Peter Lynch hat in Growth-Unternehmen investiert, die günstig sind. Und wir sind uns, glaube ich, einig, BAM ist kein Unternehmen, das trotzdem, dass sie eigentlich gut noch wachsen, aber sie sind kein Hyperscaler, oder?
Ja, absolut. Das kann man schon auf jeden Fall so sagen.
Deswegen ist diese Bewertung hier raus. Aber wir gehen zum Großmeister, nämlich Benjamin Graham. Und er sagt ja doch, man muss Vermögen, die man haben, die vielleicht unterbewertet sind, die kann man nach seiner Methode auch hier bewerten. Und ich glaube, da sind wir hier schon mal besser aufgestellt mit der BAM. Und deswegen haben wir alles eingegeben. Also ein Unternehmen, was nicht wächst, soll ein KGV von 8,5 haben. Wir haben ein Earnings-per-Share-Wachstum bei BAM von 9, eine Dividendenrendite von 4,39%. Das bedeutet einfach tatsächlich ein fairer Kurs nach Graham von, haltet euch fest, $48.38. Und es wäre eine Upside von 23,79%. Wir haben die Modelle, die wir nicht nehmen, ist einmal der Discounted Cashflow, weil bringt auch hier nichts, kein Hyperscaler und die Wettbewerbssituation, Marcel, uns sind keine reinen Vermögensverwalter, die börsengelistet sind. Viele haben ja dann noch Banken oder ETFs mit dabei, aber das hat ja die BAM alles nicht.
Ja. Also BAM selbst T. Rowe Price Group ist da nicht ganz passend,
genau,
weil auch da natürlich andere Segmente noch eine Rolle spielen bei T. Rowe Price.
Deswegen nehmen wir auch heute einmal die Wettbewerber nicht mit rein in die Betrachtung. Schauen wir uns den Dividenden-Discount an und hier haben wir ein durchschnittliches Wachstum gehabt von 13%, aber wir erwarten Minimum 15%, das, was das Management in der Lage ist zu liefern. Und das bedeutet eine Upside von unfassbaren 80%. Finde ich ein bisschen sportlich, aber wenn wir sehen, wie die Umsätze und Gewinne wachsen sollen, wenn die Aktie, ich glaube, sie könnte auch in eine totale Überbewertung kommen. Wenn die Zinsen sinken, will man wieder höhere Dividenden etc. Deswegen hier Kursziel nach Dividenden-Discount $70.65. Und die Analysten sehen noch eine Upside von 4% geschenkt. Aber sie gehen, glaube ich, auch, sie gehen ja sehr konservativ vor oder sie gehen realistisch vor, dass sie es geschafft haben, die Schätzungen so zu schlagen. Macht nach Adam Riese, wenn wir jetzt diese 3 Bewertungsmodelle in den Kochtopf schmeißen, Graham, Analysten und Dividenden-Discount, ein durchschnittliches Kursziel von uns führen $46.37, macht eine Upside von 15,72%. Und Marcel, du hast es charttechnisch ja vorhin schon besprochen, deswegen springen wir jetzt mal wieder rein in die Präsentation und kommen zu unserem Fazit. Was hältst du von dem ganzen Thema? Weil wir schauen nochmal ganz kurz, verständliches Geschäftsmodell haben wir.
Ja.
Fundamental gefällt uns das ganze Thema auch. Die Bewertung ist fair.
Absolut.
Das heißt, rein theoretisch, wenn wir sagen, zu 100% könnte Brookfield beim richtigen Zeitpunkt den Markt schlagen, das diskontieren wir natürlich nochmal mit 20%. heißt 80%. Und jetzt meine Frage an dich, Marcel, nachdem du dieses ganze Video auch gesehen hast. Wir sehen eine Upside von knapp 15%. Siehst du das als realistisch an und was hältst du von diesem Unternehmen?
Ja, absolut. Wenn es Dividendentitel sein sollen, und das finde ich ja immer sehr gut, gerade auch, weil sie nicht überdimensional auszahlen. Mhm. Also sprich, eine Dividendenrendite von 6% wäre ja schon eher Red Flag. In dem Fall ist es wirklich gut. Wir haben Wachstum vom Unternehmen operativ. Wir haben keinen, der sich irgendwie ausruhen, verwalten muss im Sinne von irgendwie überleben, sondern man ist weiterhin aktiv, versucht Wachstum zu erzielen, gelingt ja auch. Und gleichzeitig hat man eine schöne Dividendenrendite. Ich glaube, was Solideres kann man sich fast nicht ins Depot legen.
Würdest du diese Aktie jetzt, wenn dich jemand fragen würde, würde sagen, Marcel, ich brauche eine Idee für einen soliden Dividendentitel, der aber auch noch Wachstumsfantasien hat, wäre Brookfield dann jetzt schon eine Aktie, die du in den ersten drei jetzt empfehlen würdest, so aus dem Bauch heraus?
Genau, es ist selten bei kanadischen Aktien, dass ich sage ja. Ja. Aber in dem Fall ist es tatsächlich der Fall, dass diese Aktie absolut, wo es ist, wo man auch jetzt nicht die größte Schwankung aushalten muss. Und deswegen muss man sagen, on top,
coole Aktie. Wäre es auch was für dich?
Absolut, ja.
Ja. Genau. Dann würde ich sagen, ihr schreibt uns jetzt nochmal eure Meinung in die Kommentare. Marcel, schön, dass du da gewesen bist und schreibt uns auch super gerne einen Vorschlag für die nächste Aktie der Woche. Meistens sind es Unternehmen, die Marcel oder ich im Depot haben, damit wir auch einfach dem anderen das ein bisschen näher bringen können. Vielleicht auch etwas, wo der andere nicht mit investiert ist. Ich glaube, so können wir natürlich, kann der andere auch immer eure Rolle einnehmen. Schreibt uns gerne ein Feedback. Was haltet ihr von diesem Format Aktie der Woche? Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns am Freitag wieder zum nächsten Aktienpodcast. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.